Tacheles, Klartext, Dialog und Partizipation. Heute Henriette Goldschmidt, Pädagogin und Mitbegründerin der bürgerlichen deutschen Frauenbewegung. Henriette Goldschmidt kam als sechstes von 8 Kindern des jüdischen Kaufmanns Levin Benas und seiner Frau Eva am 23. November 1825 in Krotoschin bei Posen im heutigen Polen auf die Welt. 4 ihrer Geschwister verstarben früh und als ihre Mutter stirbt, ist Henriette erst 5 Jahre alt. In ihren lückenhaften Aufzeichnungen, auf die sich ihre ersten Biografen stützen, schildert Henriette eine fortschrittliche, anregende und politisch geprägte Kindheit. Ihr Vater, ein umtriebiger und erfolgreicher Kaufmann, förderte die Bildung seiner Töchter. Er begrüßte die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der 1848er Revolution und machte seine Familie mit politischen Themen vertraut. Sie lasen regelmäßig Zeitungen.
Das Hauptinteresse erregten natürlich die Verhandlungen über die Emanzipation der Juden. Das war eine Menschheitsfrage, die den Herzpunkt unseres Fühlens und Denkens bezeichnete.
Denn die Familie erhoffte sich von der Freiheitsbewegung Fortschritte für die Emanzipation der Juden, vor allem die rechtliche Gleichstellung. Die schulische Grundausbildung an der jüdischen Elementarschule und an der einjährigen höheren Töchterschule endete für Henriette mit 14 Jahren. Seit 1850 lebte die Familie in Posen. Dort aber fühlte sich Henriette fremd und entwurzelt. Nach Schulschluss arbeitete sie freiwillig in einem Verein für Frauen und Jungfrauen mit und betreute Kinder aus sozial schwachen Familien, unter anderem bei den Schulaufgaben und gab Handarbeitsunterricht. Mit 27 heiratete sie ihren verwitweten Cousin Abraham Meyer Goldschmidt. Der 13 Jahre Ältere brachte 3 Söhne mit in die Ehe und war Lehrer und Prediger der deutsch-jüdischen Gemeinde in Warschau, das damals zu Russland gehörte. In Warschau wohnte die Familie nahe dem Warschauer Pawiak-Gefängnis. Die Familie litt unter den politischen Bedingungen durch den Einfluss des russischen Zaren, denn
die Prügelstrafe war damals ein Hauptbesserungsmittel des zaristischen Russland. Und das Schreien der armen Opfer gellte in die düstere Wohnung hinein.
5 Jahre später wurde der Ehemann Rabbiner der 1847 begründeten israelitischen Religionsgemeinde in Leipzig. Die Hauptsynagoge in der Gottschedstraße wurde 1855 eingeweiht. Während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Leipzig wurde auch die Synagoge der israelitischen Gemeinde in der Gottschedstraße zerstört. Erst im Juli 2001, also mehr als 60 Jahre später, wurde an deren Stelle ein Mahnmal eingeweiht. Die Übersiedlung aus der Hölle Warschaus empfand Henriette Goldschmidt wie den Einzug in das gelobte Land. Leipzig befand sich im Schillerfieber. Der 100. Geburtstag des Dichters, der hier im Sommer 1785 in Gohlis sein Lied an die Freude geschrieben hatte, wurde intensiv gefeiert. Henriette feierte mit. Sie genoss das Leipziger Kulturleben, besuchte das Theater, Konzerte, Vorträge und politische Versammlungen. Bald mischte sie selbst mit. Las, schrieb, hielt Vorträge, organisierte Veranstaltungen, warb Spendengelder ein. In der florierenden sächsischen Metropole lernte Henriette Goldschmidt auch die Ideen des Begründers der Kindergärten und der pädagogischen Frühkindererziehung, Friedrich Fröbel, kennen. Sie las alle seine Schriften und übernahm sein Menschenbild, das von einer harmonischen, männliche und weibliche Elemente umfassenden Ganzheit ausgeht, sowie sein Erziehungskonzept vom Äußerlichmachen des Innersten, von Natur aus angelegten, durch selbstständige Erziehung. Sie fertigte Selbststudien zur Pädagogik, zur Geschichte und Literaturgeschichte an, unternahm Reisen nach Berlin, Thüringen, in die Schweiz, nach Italien und besuchte Ende der 1870er Jahre Paris. Unerfüllt blieben ihre Reisewünsche nach Palästina und Amerika, die sie als die Heimat ihres Volkes und das Land der Freiheit beschrieb. Die Kindergarten- und Bildungsbewegung hatte in mehreren deutschen Städten bereits viele Anhängerinnen und Anhänger. Bildung und Erziehung galten seit der Aufklärung als eine wesentliche Voraussetzung für die Demokratisierung der Gesellschaft. Henriette Goldschmidt erfuhr schon in ihrer Kindheit gesellschaftliche Diskriminierung als Frau und als Jüdin. In Bildung und Erziehung sah sie eine Chance, geschlechtliche, konfessionelle und soziale Schranken aufzuheben. Bildung und Teilhabe von Frauen wurde zu ihrem Lebensthema. Sie trat für die Anerkennung und höhere Wertung der Frau im Kulturleben, also im Erwerbs- und Gemeindeleben sowie in Bildung und Erziehung ein. Leipzig, die weltoffene Handels- und Kulturmetropole mit ihrem regen jüdischen Vereinsleben, bot für das Ehepaar Goldschmidt günstige Rahmenbedingungen. Die Goldschmidts pflegten viele gemeinsame Interessen und hatten gesellschaftliche Kontakte zu einflussreichen Personen in Wissenschaft, Kultur und Politik. In der sächsischen Metropole kam Henriette Goldschmidt auch mit der Journalistin und Schriftstellerin Luise Otto Peters, die 1849 die erste bedeutende Frauenzeitung gründete, und mit der Pädagogin Auguste Schmidt in Kontakt. Zusammen legten sie das Fundament für die Frauenbewegung in Deutschland. Im Oktober 1865 gründeten sie den Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Zentrale Forderung war das Recht der Frauen auf gleiche Bildung und auf Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Noch im gleichen Jahr entstanden zahlreiche Lokalvereine in ganz Deutschland. Grundlagen auch für das weitere Engagement von Henriette Goldschmidt waren die im Programm des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins verankerten Prinzipien von Arbeit und Mitarbeit der Frau. Als Voraussetzung für die Gleichstellung der Geschlechter nennt sie den
Besuch aller Lehr- und Bildungsanstalten einschließlich der Universität, das Recht zur Übernahme öffentlicher Ämter, das aktive und passive Wahlrecht in Gemeinde, Kirche und Staat.
Als eine der ersten plädierte Henriette Goldschmidt dafür, dass jede Frau die Pflicht hätte, ein Jahr dem Staat zu dienen und soziale Arbeit zu leisten. In Vorträgen forderte sie unter anderem die Mitwirkung der Frau bei der Sittenpolizei, in Armen- und Arbeitshäusern sowie Gefängnissen. Und für die öffentliche Verwaltung beanspruchte sie sogar eine Frauenquote.
Wenn wir hier bei Henriette Goldschmidt als Wegbereiterin der Ausbildung von Erzieherinnen sind, ist eben auch markant zu sagen, dass Frauen sich in politischen Funktionen ganz stark dafür machen, dass eben gerade dieser Bereich auch gut ausfinanziert wird. Es gibt aktuell so eine Zahl, wenn Frauen in die Positionen kommen, dass dann 40% sich die Ausgaben erhöhen für Kinderbetreuung. Also das zeigt auch nochmal den Paradigmenwechsel, wenn Frauen in machtvolle Positionen kommen, dass sie für Frauen ganz viel bewegen und bewirken können und wir insgesamt dann eine breitere Kraft entfalten können. Und wie wertvoll das ist, sehen wir an Henriette Goldschmidt, die über Tellerränder hinaus gedacht hat.
In ihrem Vortrag »Die Frauenfrage, eine Kulturfrage« kritisiert Henriette Goldschmidt ein damals oft genanntes Argument gegen die Arbeit von Frauen.
Die Arbeit sollte für die Frau gefährlicher sein als die Ausbildung des Fantasie- und Genusslebens? Ich meine, arbeiten muss der ganze Mensch, weder die Fantasie alleine noch das Herz allein. In der Arbeit kommt Herz und Geist zur Durchdringung, zur Übereinstimmung, zur Einheit. Die Arbeit schafft den Charakter. Und Charakter sollen auch unsere Frauen haben. Nicht willenlose Schwärmerei, nicht Fantasterei, nicht lethargisches Genussleben.
Arbeit war für Henriette Goldschmidt und ihre Mitstreiterinnen im Allgemeinen Deutschen Frauenverein schlichtweg eine Frage der Existenz. Denn
der Mensch muss, um sich seine Existenz zu schaffen, seine Fähigkeiten entwickeln. So entsteht die Kulturfrage. Für den Menschen ist die Brotfrage eine Kulturfrage.
Die Situation der Frauen betrachtete Henriette Goldschmidt in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Als eine der ersten Autorinnen verwendete Henriette Goldschmidt in ihren Schriften den Begriff Frauenkultur. Darunter verstand sie eine eigenständige, von Frauen entwickelte Ausprägung und Sehweise kultureller Phänomene, die sie als notwendige Ergänzung zur bisher männlich dominierten Kultur beanspruchte. Die bislang einseitig männlich geprägte Kultur müsse in Henriette Goldschmidts Deutung durch das spezifisch Weibliche, den sogenannten mütterlichen Instinkt, ergänzt werden. Darunter verstand sie einen angeborenen Pflegesinn von Frauen. Ihr Entwurf für eine Reform der Mädchenschulbildung, die eine Aus- und Fortbildung zu Kindergärtnerinnen, Leiterinnen von Kindergärten und Ausbilderinnen vorsah, stellte den Pflegesinn in den Mittelpunkt. Manche ihrer Lektüregrundlagen und zum Teil ihre Rückschlüsse sind heute widerlegt. Doch auch damals lehnten Gemäßigte und Radikale wie Hedwig Dohm oder die Ärztin Franziska Tiburtius eine getrennt geschlechtliche Ausbildung ab. Sie befürchteten dadurch eine Benachteiligung von Mädchen und Frauen sowie eine Einengung auf bestimmte Themen. 1871 gründete Henriette Goldschmidt in Leipzig den Verein für Familien- und Volkserziehung. Den Anstoß gab eine Versammlung von Kindergärtnerinnen, auf der sie über Schwierigkeiten ihres Berufes berichteten. In den neu gegründeten Verein traten 150 bedeutende Leipziger Persönlichkeiten ein. Mit deren Unterstützung und Kapital initiierte Henriette Goldschmidt mehrere Volkskindergärten für besonders benachteiligte Familien und Bildungsstätten für Frauen in Leipzig. Zu dieser Zeit gab es in Leipzig mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und nur 10 Privatkindergärten für 380 Kinder bemittelter Eltern. Henriette Goldschmidt agierte mit der Gründung von Volkskindergärten sehr vorausschauend und visionär. Äußerst erfolgreich war ebenso ihre 1874 initiierte Reihe mit wissenschaftlichen Vorträgen für Frauen. Daraus entwickelte sich das Lyzeum für Damen und schließlich 1911 durch die finanzkräftige Unterstützung Leipziger Mäzene die Hochschule für Frauen. Mit Beginn des ersten Semesters zählte die Hochschule schon 873 Hörerinnen freier Vorlesungen und 24 Studentinnen in Studienkursen. Zum Vergleich, im gleichen Jahr waren an der Universität Leipzig von annähernd 5.500 Studierenden nur 175 Frauen. Erst 3 Jahre zuvor hatte man ihnen den Zugang zur Universität erlaubt, doch sie galten unter Kommilitonen und Professoren weiterhin als Störfaktor. Unter heutigen Maßstäben war die Hochschule für Frauen eine an der Praxis orientierte Fachhochschule, die neben der Kindergärtnerinnenausbildung Frauen zum Beispiel auch für Arbeiten in medizinischen Labors oder in Sozialberufen ausbildete. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten änderten sich auch hier Unterrichtsinhalt und Ausbildungsgeist. Jüdische Mädchen wurden nicht mehr aufgenommen. Die Erinnerungen an die jüdische Gründerin Henriette Goldschmidt und den jüdischen Stifter und seine Familie wurden systematisch getilgt. In der DDR ist das Haus als pädagogische Fachschule für Kindergärtnerinnen geführt worden. Seit 1992 bietet es als berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig Ausbildungsmöglichkeiten in sozialen Berufen.
Dass sie eben nicht nur einseitig als klassische Frauenrechtlerin aufgetreten ist, sondern wirklich die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau unterstützt hat. Das finde ich besonders schön.
Henriette Goldschmidt lebte ab 1902 im Vereinshaus in der Weststraße, heute Friedrich-Ebert-Straße, und verstarb dort am 30. Januar 1920. Ab 1921 wurde das Haus nach ihr benannt. Der Verein für Familien- und Volkserziehung konnte 1889 mit Hilfe vor allem von Spenden jüdischer Bürgerinnen und Bürger das Haus in Leipzig erwerben. Dort waren eine Lehr- und Lernanstalt, ein Schülerinnenpensionat und ein Seniorinnenheim untergebracht. Zur Jahrtausendwende wurde das Henriette-Goldschmidt-Haus trotz vieler Proteste wegen eines geplanten, aber so nie realisierten Straßenausbaus abgerissen. Es war neben 4 weiteren Häusern den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leipzig durch die Henry-Hinrichsen-Stiftung gewidmet worden, die heute zum Teil nicht mehr erhalten sind oder zweckentfremdet worden.
Es wurde abgerissen, um eine breite Straße anzulegen in Vorbereitung auf Olympia und auch weitere Sportereignisse, die in unserer Stadt dann stattgefunden haben. Aber letztlich ist dieser Ausbau total sinnlos, denn im weiteren Verlauf der Straße ist diese Verbreiterung ja nicht durchgeführt worden.
Heute steht dort in der Friedrich-Ebert-Straße ein Neubau, der mit einer Gedenktafel im Foyer an den Abriss erinnert, nicht jedoch an die einstige Namensgeberin und ihr Wirken für die Stadt. Henriette Goldschmidt gilt als eine herausragende und leidenschaftliche Rhetorikerin und Frauenrechtlerin. Ihr Plädoyer für ein Recht auf Selbstbestimmung und auf Arbeit sowie die Aufgabe der Politik, diese Rechte zu befördern, ist bis heute aktuell. Tacheles Update. Laut Leipziger Volkszeitung vom 29. Oktober 2020 hat Eberhard Ulm, ehemaliger Leiter der Henriette-Goldschmidt-Schule, einen Eintrag im Geburtsregister der jüdischen Gemeinde von Krotoschin gefunden, der darauf hinweist, dass Henriette Goldschmidt schon am 23. Oktober 1825 geboren wurde. Tacheles, Klartext, ist ein Projekt der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft, gefördert vom Referat für Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Leipzig. Textredaktion Sandra Berndt, technische Bearbeitung Katja Röckel. Es sprachen Sandra Berndt und Karis Mündlein, als Gäste Stadträtin Katharina Kreft und eine Schülerin der Henriette-Goldschmidt-Schule.